Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Wir erzählen, wie die MDW zu dem geworden ist, was sie heute ist. Anhand von Objekten aus dem Universitätsarchiv rollen wir die Geschichte der MDW auf. Im Austrofaschismus, im Nationalsozialismus und im Postnazismus. Episode 6: Tretminenzünder am Max-Reinhardt-Seminar.
Drei metallene Zinken ragen in die Höhe, strecken sich den Füßen entgegen, die über sie hinwegmarschieren. Wer auf sie tritt, fliegt in die Luft. Die Zinken, die auf Tritte lauern, werden Druckstifte genannt. Sie münden in einen schmalen Zylinder, in dem der Sicherungsbolzen mit seiner Sicherungsmutter und seinem Abzugsring steckt. Der schmale steckt in einem breiteren Zylinder. Dieser ummantelt die äußere Feder des Schlagbolzens, die innere Feder des Schlagbolzens, den Schlagbolzen selbst sowie das Zündhütchen, das direkt auf dem Kopf der Tretmine, genauer gesagt am oberen Ende des Verzögerungssatzes der Treibladung sitzt. Sobald die Tretmine aufs Feld geschickt wird, wird der Sicherungsbolzen entfernt und der Zünder scharf gemacht. Von diesem Zeitpunkt an warten Zünder und Mine darauf, wirkungsvolle Treffer gegen lebende Ziele aller Art zu landen. So lautet der Auftrag der Wehrmacht an sie.
Tretminenzünder dieser Art wurden von November 1944 bis März 1945 von Lehrenden und Studierenden des Max-Reinhardt-Seminars hergestellt. Nicht aus Kriegsbegeisterung oder gar Mordlust. Es ging vielmehr darum, den Unterrichtsbetrieb so weit wie nur irgend möglich aufrechtzuerhalten. Außerdem sollte durch die gemeinsame Produktion verhindert werden, dass die Angehörigen des Seminars zu anderen Einsätzen verpflichtet wurden und sich dadurch aus den Augen verloren.
In Zukunft werden im Wesentlichen nur noch Film und Rundfunk den Soldaten an der Front und der schaffenden Heimat Entspannung geben und kulturelle Werte vermitteln. Sie erfassen unter geringstem Aufwand an Menschen und Material die weitestmöglichen Kreise unseres Volkes. Im Einzelnen wird angeordnet, sämtliche Theater, Varietés, Kabarets und Schauspielschulen sind bis zum 1. September 1944 zu schließen. Die entsprechenden Fachschaften und Fachgruppen sowie der private Schauspiel-, Gesang- und Tanzunterricht werden eingestellt. Die frei werdenden Kräfte werden, soweit sie kriegsverwendungsfähig sind, der kämpfenden Truppe zugeführt. Alle anderen finden in Rüstung und Kriegsproduktion Verwendung.
Neue Maßnahmen zum totalen Kriegseinsatz. Neues Wiener Tagblatt vom 25. August 1944.
Dass es in den Jahren 1944 und 1945 möglich war, den Lehrbetrieb an der Schauspielschule des Burgtheaters, wie das Max-Reinhardt-Seminar damals hieß, trotz der Verordnung des Reichsministers Josef Goebbels aufrechtzuerhalten, lag vor allem an drei Personen. An dem Studierenden
Rolf Kunowski,
dem damaligen Leiter des Seminars
Hans Niederfür,
sowie an der Bibliothekarin und Archivarin des Seminars
Leopoldine Poldi Eichler.
Diese drei bildeten weit über ihre Funktionen und auch über ihre politischen Einstellungen hinaus ein eingeschworenes Team.
Rolf Kunowski
wurde 1917 in Halle an der Saale geboren. Nach mehreren Verhaftungen wegen politischer Äußerungen wurde er im August 1939 zu mehrmonatigem Arrest verurteilt. Im Straflager Moosburg kam er in Kontakt zu österreichischen Widerstandskämpfern, weswegen er sich nach seiner Haftentlassung im April 1940 in Wien niederließ. Hier fand er Arbeit bei Kunstgewerbefirmen und schloss sich einer sozialdemokratischen Widerstandsgruppe an. 1943 begann er ein Studium am Schauspiel- und Regieseminar, inskribierte Theaterwissenschaft an der Universität Wien und belegte einen Kurs für darstellende Kunst an der damaligen Musikschule der Stadt Wien. Da er nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besaß und auch keine großen Anstrengungen unternahm, als Volksdeutscher eingestuft zu werden, war er davor gefeit, zum Wehrdienst eingezogen zu werden. Aufgrund der jüdischen Herkunft seines Vaters galt Kunowski den nationalsozialistischen Gesetzen nach als Mischling. Er wurde deshalb mehrfach beim Gauamt für Sippenforschung vorgeladen. Schließlich gelang es ihm, sich mit falschen Papieren der Verfolgung zu entziehen. Ob er jemals erfuhr, dass sein Vater, der nach Frankreich geflohen war, 1942 von Drancy nach Auschwitz deportiert und ermordet wurde, ist nicht bekannt.
Hans Niederfür
wurde 1902 im mährischen Znaim geboren. 1928 begann er seine Ausbildung an dem von Max Reinhardt geleiteten Schauspiel- und Regieseminar und schloss seine Ausbildung 1931 ab. Bereits während seiner Studienzeit erfüllte er administrative Aufgaben, wurde 1931 artistischer Sekretär und 1937 stellvertretender Leiter. Hans Niederfür trat bereits am 1. Juni 1933 in die NSDAP ein, nur wenige Wochen bevor die Partei in Österreich verboten wurde, und kam, wie ihm 1938 von der Bezirksleitung Chorneuburg schriftlich bestätigt wurde, auch in der Zeit der Illegalität allen seinen Verpflichtungen nach. 1939 wurde er Landesleiter der Reichstheaterkammer für Niederdonau. Ab 1940 fungierte er als Dozentenbundführer an der Reichshochschule für Musik, wo er 1944 zum Professor ernannt wurde.
Leopoldine Poldi Eichler
kam 1911 in Wien zur Welt. Ihr Vater war in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, im Schutzbund und während der Zeit des Nationalsozialismus im Widerstand aktiv. Auch Leopoldine Eichler trat 1931 der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei bei. Nachdem sie Ausbildungen zur Stickerin sowie zur Stickereizeichnerin absolviert hatte, kam sie 1933 als Gasthörerin an das Schauspiel- und Regieseminar. Sie besuchte zunächst den Unterricht für Bühnengestaltung sowie für Kostüm, Ausstattung und Maske, bevor sie von 1934 bis 1936 Schülerin in Otto Niedermosers Klasse für Bühnenbild war. Gegen Erlass des Schulgelds erledigte sie Büroarbeiten, kümmerte sich um Archiv und Bibliothek und machte sich im Theaterbetrieb nützlich. Parallel dazu ging sie Beschäftigungen in kunstgewerblichen Betrieben nach, bis sie 1942 als Bibliothekarin und Archivarin des Seminars angestellt wurde.
Die Poldi. Jetzt bitte muss ich eines sagen. Wenn wir vom Niederfür sprechen, das ist der Niederfür. Das war die Poldi, ich bin der Kuno. Mein Name ist offiziell geändert. Ich heiße nicht mehr Kunowski, ich heiße Kuno. Heute, wenn mich Leute treffen, das ist der Kuno. Selbst meine Frau redet mich mit Kuno an.
Nach dem Anschluss Österreichs an NS-Deutschland übernahm Hans Niederfür die Leitung des Max-Reinhardt-Seminars. Unterricht und Aufführungen fanden damals im Schönbrunner Schlosstheater statt. 1940 wurde zusätzlich das Palais Cumberland bezogen. Gauleiter und Reichsstatthalter Baldur von Schirach hegte ehrgeizige Pläne für das Seminar, das zur
Keimstätte für den Schauspielnachwuchs nicht nur Wiens, sondern des gesamten Reiches
werden sollte. Auf das Betreiben der Reichsstatthalterei hin erhielt das Seminar 1941 die Bezeichnung
Schauspielschule des Burgtheaters.
Organisatorische Änderungen waren damit jedoch nicht verbunden. In zwei Gesprächen mit Lynn Heller und Erwin Struhal erinnert sich Kuno daran, wie es zur Tretminenzünderproduktion am Schauspiel- und Regieseminar kam.
Am Tag, als der totale Krieg ausgerufen wurde, mit tiefgreifenden Einschränkungen und dem Gebot, sämtliche Theater, Schauspielschulen etc. zu schließen, sagte der Niederfür zu mir,
»Mein lieber Kuno, geh mal auf die Gassen reden.«
Das war üblich, wenn wir über etwas sprachen, das uns in Schwierigkeiten gebracht hätte.
»Kuno, der totale Krieg hilft niemandem mehr und kostet mehr Leben. Auch das von Seminaristen. Ich will alles, was möglich ist, tun, um das Seminar zu erhalten. Haben Sie eine Idee?«
Und ich hinein ins Seminar. Am Telefon der Herr Gustav Wochotsch, mein Arbeitgeber.
»Kuno, ich darf keine kunstgewerblichen Gegenstände mehr machen. Können Sie nicht etwas tun, dass wir weiterarbeiten können? Dass wir nicht zugrunde gehen?«
Daraufhin bin ich in meiner Verzweiflung spazieren gegangen und traf den Herrn Bosse, meinen ersten Wiener Chef, und sag, »Was machen denn Sie da?«
»Ich bin Reichsfertigungsleiter für Tretminenzünder.«
Ich sag, »Und was machen's denn dann hier?«
»Ich suche nach Werkstätten und irgendwelchen Leuten, die das machen können.«
Sag ich, »Wie viele Leute brauchen's denn?« Sagt er,
»So viele als möglich.«
Jetzt nannte ich die Anzahl der Seminaristen. Wäre das genug?
»Ja, ja. Aber wo?«
Sag ich, »Was wäre mit dem Palais Cumberland?« So ist es dann dazu gekommen, dass wir im Palais Cumberland Tretminenzünder zusammengestellt haben. Wenn man mir vorwirft, es war Sabotage, so nehme ich das... Wie soll man sagen? Der Krieg war bereits verloren. Es war nicht mehr viel zu sabotieren. Wir haben daher die Sachen gemacht, die niemals an die Front gegangen sind. Und jetzt kam noch dazu, dass wir nicht illegal, aber nicht de jure, sondern de facto weiter Unterricht betrieben haben und weiter gespielt haben. Wir waren wahrscheinlich im Schlosstheater Schönbrunn das letzte deutschsprachige Nicht-Fronttheater.
Für die Produktion der Tretminenzünder mussten einige Umbauarbeiten vorgenommen werden.
Niemand hatte daran gedacht, dass das Seminar nur 110 Volt Stromanschluss hatte. Die bestellten Drahtglaswände ließen auf sich warten. Die ersten Laborversuche in der Küche des Seminars mit Kachelofenheizung von außen mussten in Abwesenheit der Studierenden vorgenommen werden. Um die genaue Kenntnis der richtigen Mischungen der Zünderfüllungen zu erhalten, waren Kleinstexplosionen vorgeschrieben. Die vorbereitete Lauge für die Mischung in zwei Behältern hatte temperaturkonstant gehalten zu werden. Sogar ein abseitiger Lagerraum wurde eingerichtet und eine Alarmabsicherung mit Abtransport in den Garten geübt.
Die Zeitzeugin Hilde Mikulitsch-Radetzky studierte ab dem Sommersemester 1942 Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar und legte im Februar 1945 die Reifeprüfung ab. Ende der 1980er Jahre verfasste sie einen umfangreichen, bis heute unveröffentlichten Bericht über das Seminar in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Sie erinnert sich, wie sehr sich der Alltag der Schauspielstudierenden durch die Produktion der Tretminenzünder verändert hat.
Das Seminar hatte einen Umstellungsplan herzustellen. Erst nach Abnahme des Arbeitsplanes erfolgte der Einlernvorgang ab Mittwoch, den 1.11., wobei ab Montag, dem 6.11., der Vollproduktionsbetrieb startete. Über die genauen Arbeitsvorgänge waren die arbeitenden Studenten nicht informiert. Der erweiterte Kreis der Beschäftigten, eine kriegsbedingte Zusammenführung, setzte sich folgend zusammen: aus Seminaristen, Altseminaristen, Studenten der Bühnenklassen und aus Studenten des Theaterwissenschaftlichen Instituts sowie einem Teil der angestellten Lehrer. Die Studenten erhielten einen Wochenlohn, die Lehrer bekamen keine Abgeltung.
Die Unterrichtszeiten wurden an die Rüstungsproduktion angepasst.
Wir begannen montags um 8 und hatten um 13 Uhr Pause. Danach ging es noch bis 18 Uhr. Samstagvormittag mussten wir auch produzieren. Wir trugen blaue Kittel als Arbeitskleidung. Leistung 5000 Stück pro Lage und mehr, entsprechend den Proportionen.
Die 40 Arbeitsstunden, die wöchentlich geleistet wurden, waren so eingeteilt, dass an den Nachmittagen Gemeinschaftsunterricht abgehalten werden konnte. Einzelunterricht gab es parallel zu den Arbeitszeiten an den Vormittagen. Bis kurz vor dem Ende der Kampfhandlungen in Wien fanden auch noch Szenenabende statt. Der letzte am 29. März 1945. Mehr als ein Monat zuvor war das Schlosstheater bei Luftangriffen bereits getroffen und auch das Palais Cumberland in Mitleidenschaft gezogen worden.
Am 8. April 1945 macht sich Leopoldine Eichler in einer Gefechtspause bei Anbruch des Abends auf den Weg ins Seminar. Ein Begleiter lässt sich nicht abschütteln. Ihr Vater Franz Eichler. Er kennt den Fünfhauser Eigensinn seiner Tochter zur Genüge. Seine Russischkenntnisse aus dem Ersten Weltkrieg und aus späteren Reisebegegnungen könnten nützlich sein. Es geht an Hauswänden entlang und über Mauerreste hinweg, zum Teil geduckt, um nicht entdeckt zu werden. Plötzlich tauchen Gestalten aus dem Gitterdunkel des Parks auf. Sowjetische Wachsoldaten. Hatten sie geschlafen? Für einen Haltruf war es zu spät, also abführen, auf alle Fälle. Franz Eichler versucht einen Einwurf auf Russisch. Keine Antwort. Eine stumme Prozession stapft auf das Seminar zu und mit einem Mal fängt Leopoldine Eichler ihre Rede an. Mit Nachdruck spricht sie von Hilfe und Gefahr, vom Seminar und von Künstlern. Von Reinhardt und Stanislavski. Niemand versteht, was sie will. Mittlerweile sind sie im Hof des Seminars angelangt, machen Halt und stehen vor einem Kommandanten inmitten einziehender Truppen. Der Vater übersetzt, was seine Tochter zu sagen hat, schließlich mit Händen und Füßen. Endlich wird verstanden, von welcher Warnung gesprochen wird. Gemeinsam geht man zum Corpus Delicti. Leopoldine Eichler und ihr Vater sehen, wie Panzer beordert werden. In Einzelteilen wird das Material hochgehievt und zum erhaltenen Straßenstück der Schlossallee in Richtung Schönbrunn gefahren. Dort werden die Teile heruntergelassen und sofort überrollt. In Explosionsschüben zerbersten die Zünder und prallen von der Straße in die Höhe. Die zerrissenen Zünderwindungen hängen noch lange in den Ästen der Alleebäume und glänzen silbern, wenn die Sonne darauf fällt.
Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs übernahm Rolf Kunowski für kurze Zeit die provisorische Leitung des Schauspiel- und Regieseminars. Hans Niederfür und 5 weitere Lehrende wurden wegen ihrer Zugehörigkeit zur NSDAP ihrer Funktion enthoben. Anfang der 1950er Jahre kehrte Hans Niederfür allerdings wieder ans Max-Reinhardt-Seminar zurück. Von 1954 bis 1959 war er erneut dessen Leiter. Rolf Kunowski gründete nach seinem Ausscheiden aus dem Seminar eine Theatergruppe und wanderte 1950 mit seiner Ehefrau Margareta Welzel, einer ehemaligen Studienkollegin, die er 1945 geheiratet hatte, nach Australien aus. Leopoldine Eichler blieb bis 1959 am Seminar tätig. Nach dem Rücktritt Hans Niederfürs als Leiter reichte sie einen Antrag auf Versetzung ein. Sie wechselte 1960 an das Institut für Physikalische Chemie der Technischen Hochschule. Hans Niederfür, Rolf Kunowski und Leopoldine Eichler blieben einander verbunden. Ihre Erfahrungen in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs und kurz danach, sowie ihr Engagement für das Schauspiel- und Regieseminar, schienen sie über die unterschiedlichen Lebenskontexte und politischen Haltungen hinweg gegenseitig verpflichtet zu haben. Nach dem Tod Hans Niederfürs schrieb Leopoldine Eichler an Grete und Rolf Kuno:
Wien, am 17. Oktober 1987. Liebes Gretel, lieber Kuno, ich danke für euren Brief. In den angsterfüllten Stunden wusste ich, dass ihr an ihn und an mich denken werdet. Denn ihr habt am 19. bestimmt gesehen, dass er nur mehr kurze Zeit zu leben hat. Ich bin froh, dass ich ihm seinen letzten Wunsch, in Schönbrunn sterben zu können, noch erfüllen konnte. Er ist friedlich gestorben. Sein Gesicht war entspannt, fast wie zufrieden. Noch in der Nacht hat sich herausgestellt, dass ab nun alle Entscheidungen von mir getroffen werden mussten, trotzdem ich nicht dazu berechtigt war. 55 Jahre bin ich neben ihm gestanden und hatte kein Recht dazu. Trotzdem haben die Menschen um uns meine Anwesenheit neben ihm immer akzeptiert. Wie sehr merke ich jetzt, als das Bedauern über seinen Tod mir ausgesprochen wurde und die üblichen Beileidsschreiben mir zugesandt wurden. Auf seinen besonderen Wunsch gehört mir ein 18-bändiges Lexikon aus 1892, seine Schreibmaschine und seine 10-bändigen Tagebücher. Die Hilde Mikulitz hat mir geschrieben. Bei ihr haben sich die Münchner Seminarleute getroffen und haben an den Doktor gedacht. Nun muss ich mich umstellen. Ich komme mir vor, als wäre ich Witwe geworden. Erst jetzt bemerke ich, wie sehr wir miteinander verbunden waren. 55 Jahre sind eben fast ein Menschenleben. Liebe Kunos, der Kreis der Menschen, die uns nahestehen, wird immer kleiner. Jetzt, wo ich alleine bin, werde ich anfangen, die guten Freunde und lieben Kameraden einzusammeln und zu hüten. Der Hans war in vielen Belangen nicht meiner Meinung. Aber er war ein Gesprächspartner. Es ist für mich im Augenblick sehr schwer, einen guten Weg zu finden. Ich bin halt einfach sehr müde. Ich danke euch dafür, dass ihr mir gut seid und wünsche euch und den Kindern alles Gute. Ich melde mich schon wieder. Eure Boldi.
Die Zeit von November 1944 bis März 1945, in der am Max-Reinhardt-Seminar Tretminenzünder produziert worden sind, hat in all ihren bemerkenswerten institutionellen und zeitgeschichtlichen Dimensionen Spielraum geschaffen für eher unwahrscheinliche Beziehungsgefüge, die sich weit in die Nachkriegsjahrzehnte hinein verzweigen. Dokumente wie der Brief von Leopoldine Poldi Eichler an die Kunos geben keinen lückenlosen Aufschluss über die verschiedenen politischen Haltungen oder die komplexen Lebenssituationen, die ineinander verwoben sind. Sie erlauben jedoch Einblicke, die über allzu schematische Zuordnungen hinausgehen. Rund um die Geschichte der Tretminenzünder zeigen sich Brüche und Kontinuitäten, die prägend für das 20. Jahrhundert sind.
Das war Klingende Zeitgeschichte im Ohr, ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.